Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. In der letzten blauen Stunde haben wir auf das Wiesbaden vor 100 Jahren geblickt und heute tun wir das schon wieder. Diesmal allerdings gucken wir auf eine bekannte soziale Institution, die am 23. Januar vor 100 Jahren gegründet wurde, die Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt AWO. Das wäre im Prinzip kein Thema für die Blaue Stunde, wenn es nicht zu diesem Jubiläum ein Buch gäbe, und zwar vom Journalisten und Historiker Manfred Gerber, der schon viele schöne Bücher geschrieben hat, zum 100. des Kurhauses etwa oder zum 150. der Markkirche. Und heute ist er bei uns im Studio. Guten Abend, Manfred, sei begrüßt.
Guten Abend, Jutta.
Jetzt also 100 Jahre AWO. Eine Geschichte, die überschattet wird von dem Skandal der letzten Jahre, dem Missmanagement und der Misswirtschaft der Geschäftsführung, um es mal höflich zu sagen. Du hast vor 5 Jahren den Auftrag der Geschäftsführerin Hannelore Richter für eine Festschrift erhalten und jetzt liegt deine Chronik vor, trotz alledem. Die Gretchenfrage, die sich damit stellt, ist natürlich, wie ist es dir mit dieser Aufgabe ergangen?
Das mit dem mit der Bemerkung überschattet, das stimmt zwar, überschattet durch den Skandal, aber wo Schatten ist, da gibt es ja auch viel Licht. Und die Arbeiterwohlfahrt war über die 100 Jahre hinweg überwiegend aktiver Leuchtturm in Wiesbaden und hat viele tolle Arbeit gemacht.
Bevor wir auf die Geschichte kommen, das ist ja ganz klar, wollte ich nur wissen, wie ist es dir damit ergangen, also mit diesem Auftrag angesichts der jüngsten Entwicklungen?
Ich habe im Sommer 2018 den Auftrag gekriegt von Hannelore Richter und Wolfgang Stasche und ich war darüber sehr glücklich. Denn ich konnte endlich mal ein Buch schreiben, das nicht über eine Wiesbadener Innenstadtkirche handelt und habe damals ein Konzept vorgelegt und es war ganz so, als würde kein Blatt Papier zwischen AWO-Spitze und mir reinpassen.
Und das hat sich dann geändert?
Das hat sich geändert. Zum Jahreswechsel, ich glaube 1920 war es, und als ich dann jeden Morgen im Kurier die entsprechenden Nachrichten gelesen habe, dann war das natürlich recht schwierig und nur schwer zu verdauen alles.
Wir werden über den Skandal noch zu sprechen haben, aber gehen wir zunächst 100 Jahre zurück. Die AWO war schon Ende 1919 von Marie Juratsch und anderen gegründet worden, in Wiesbaden erst später. Warum gab es diese Zeitverzögerung? Bitte skizziere uns doch mal die Lage und auch die soziale Lage in der Stadt 1923.
Also für die Verzögerung, da gibt es keinen eindeutigen Grund. Das habe ich mir einfach mit der Wiesbadener Gemächlichkeit erklärt, dass da manches etwas zeitverzögert kommt.
Wie wir wissen, dauert in Wiesbaden alles furchtbar lang.
Ja, und so muss es auch bei der Gründung der AWO gewesen sein.
Aber die soziale Lage.
Aber die soziale Lage im Januar 1923 war genauso wie die politische Lage eine Katastrophe. Wiesbaden war französisch besetzt. Die Franzosen, die im Dezember 1919 in Wiesbaden einmarschiert sind, führten ein knallhartes Regiment mit Pressezensur, Telefonierverbot, Ausweisungen, Schikanen auf allen Ebenen. Man musste auch jede Versammlung anmelden, ein Grund, warum der damalige AWO-Vorstand einfach gar keine Einladungen rausgegeben hat, sondern per informelle Botschaften sich getroffen hat.
Was wollte denn die AWO sein? Was war ihr Anspruch? als die sich gegründet haben 1923.
Die AWO wollte dort einspringen, wo staatliche und kommunale Fürsorgeeinrichtungen nicht mehr mit der Lage zurechtkommen. Man muss bedenken, viele Kriegsheimkehrer waren in der Stadt. Verletzte, Verwundete vom Ersten Weltkrieg. Da war allerhand zu tun. Viele Soldaten, Witwen wussten nicht, wovon sie leben sollen. Auch dafür ist die AWO eingesprungen. Aber grundsätzlich hat sich die AWO sowohl im Reich als auch in Wiesbaden deshalb gegründet, weil nach ihrem Selbstverständnis der Staat für all diese Sozialleistungen, die wir heute übrigens haben, einzusetzen hat und nicht ein Verein. Das hat man eher ungern gesehen und vor allem im Blick auf evangelische und katholische Sozialvereine. Die AWO stand auf dem Standpunkt, genauso wie die SPD. Dafür muss der Staat sorgen. Aber das war natürlich Theorie. Die Praxis hat dann immer wieder alles über den Haufen geworfen.
Was war denn das Spezifische der AWO im Unterschied zu den traditionellen Wohlfahrtsverbänden, die es ja damals schon gegeben hat, oder Wohlfahrtsvereinen?
Der große Unterschied, und zwar über das ganze Jahrhundert hinweg, war, oder weitgehend über das ganze Jahrhundert weg, war, dass die AWO fortschrittlicher war und vor allem, dass sie demokratisch orientiert war. Das waren vor allem die evangelischen Frauenvereine überhaupt nicht. Die haben dem Kaiser nachgetrauert und die haben auch keinen Gefallen an der Weimarer Republik gefunden, während die AWO und die SPD verfassungstreue Patrioten waren.
Was waren denn die wesentlichen Aufgaben in diesen 20er Jahren?
Die wesentlichen Aufgaben waren, die Heimkehrer zu versorgen, die Kriegsverwundeten und ihre und die Witwen der Soldaten.
Was noch?
Man hat Bedürftige auch mit zusätzlichem Geld unterstützt. Es kamen Spenden für die Wiesbadener AWO sogar aus den USA hierher. Nur einmal waren es, erinnere ich mich, 100.000 Mark. Die waren eine Woche später schon fast nichts mehr wert. Und dieses Krisenjahr 1923, das ist ja geprägt vor allem durch die Inflation, durch viele andere Dinge, durch Volksfrontregierungen in Sachsen und Thüringen, durch den Ruhrkampf, der schon angefangen hat, als die AWO sich gegründet hat, waren französische und belgische Truppen im Ruhrgebiet und haben den Kohletransport kontrolliert, Hitlerputsch.
Ja, alles in dem Jahr. Das war bestimmt kein leichtes Jahr für die AWO und gerade
das, war furchtbar.
Das erste Jahr.
Und da die AWO auch, wie genauso wie die SPD, für die Beibehaltung der Reichseinheit eingetreten ist, wurde der Vorsitzende Philipp Holl aus Wiesbaden ausgewiesen. Die Franzosen haben ja mit einem Separatstaat geliebäugelt, das sich westlich des Rheins ein eigener, von Frankreich dominierter Staat bilden soll.
Ja. Deine Absicht war, über die AWO hinaus, so habe ich das verstanden, ein Buch über die Not der kleinen Leute zu schreiben, eine Art Sozialchronik auch. Was hat dich denn besonders beeindruckt bei deinen Recherchen?
Beeindruckt haben mich die vielen, vielen Ehrenamtlichen, meistens Frauen, die es gab, die sich da engagiert haben. Bei den Kinderspeisungen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg waren zum Beispiel 150 ehrenamtliche Frauen an 4 oder 5 Schulen an Kinderspeisungen beteiligt. Das ist ein Engagement, das heute so eigentlich gar nicht mehr möglich wäre. Die AWO hatte Anfang der 50er Jahre in Wiesbaden mal 5000 Mitglieder. Heute sind es noch ungefähr 600. Und ja, im Grunde genommen ist es eine zum Teil untergegangene Vereinskultur, was in dem Buch beschrieben wird. Ne? Denn die AWO hat sich in den 100 Jahren, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, schleichend gewandelt vom Mitgliederverein zu einem mittelständischen Unternehmen. Es wurden immer mehr Institutionen kreiert, Kitas.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das sind Dinge, die kommen ja viel später. Also wir sind ja noch in den 20er Jahren hier in unserem Thema. Ich möchte dich was anderes fragen. Kannst du mir mal ganz kurz, es geht ja immer um die Menschen, die etwas machen und die Arbeit machen. Könntest du mir ganz kurz etwas über die Protagonisten der ersten Jahre erzählen? Also du hast gerade Philipp Holl erwähnt und vielleicht sagst du auch was zu Otto
Philipp
Witte.
Philipp Holl, ja, der Gründervater der Arbeiterwohlfahrt. Otto Witte, der Vorsitzende, eine ganz große Persönlichkeit, die in Wiesbaden vielleicht gar nicht so bekannt war. Das waren alles gelernte Handwerker oder Facharbeiter, könnte man auch sagen, die sich sozial und politisch engagiert haben. Otto Witte war später Reichstagsabgeordneter und er war einer von 94 Reichstagsabgeordneten der SPD, die gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Dazu hat es viel Mut bedurft.
Den Namen müssen wir uns unbedingt merken, denn ich fürchte, Otto Witte, der ist heute im allgemeinen Bewusstsein der Wiesbadener nicht mehr präsent. Und jetzt, möchtest du noch was sagen Otto Witte?
Ja? nicht wirklich in den Köpfen nicht präsent, aber unter anderem als Namensgeber einer Kita und durch die Otto-Witte-Straße. Und wenn man in Klarental durch das Widerstandsviertel mal fährt und die Straßennamen sich angeguckt, dann ist es die gefühlte Hälfte alles alte AWO-Mitglieder.
Klar, aber ich weiß nicht, wie
die Widerstand im Dritten Reich geleistet haben.
Ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist. Also mir ist es so gegangen, dass ich durch Straßen gegangen bin in meinem Wiesbaden. Ich bin Wiesbadenerin, aber hat mich doch nicht interessiert, wer diese Leute waren. Ich glaube, so geht es den meisten. Aber jetzt werde ich durch die Otto-Witte-Straße gehen, hin und zurück und immer wieder.
Gut.
Und jetzt ein kleines musikalisches Zwischenspiel. Brüder zur Sonne, zur Freiheit.
Wenn ich zu dem Lied zwei, drei Sätze nur sagen darf, es ist im Jahr 1915, glaube ich, entstanden und wurde natürlich in der Weimarer Republik von SPD und ihren befreundeten Organisationen gepflegt und es dokumentiert, wie trotz der deprimierten Lage für viele Menschen ein Zukunftsoptimismus gepflegt wurde.
Das wolltest du noch sagen?
Ja.
Konnte man während der 20er Jahre in der AWO so arbeiten, wie man wollte? Dass du das nochmal ganz kurz sagst, aber das hattest du ja eigentlich schon beantwortet. Also das Geld war knapp und vermutlich auch für die AWO.
Ja.
Du schreibst, die AWO war sozialpolitisch oft wegweisend. Inwiefern?
Ja. Die AWO war überhaupt eine politische und sozialpolitische Organisation. Mir fällt jetzt wegweisend nur ein, zum Beispiel hat die AWO 20, 30 Jahre bevor unter Norbert Blüm die Pflegeversicherung eingeführt wurde, genau eine solche gefordert. Wurde damals vom rechten Teil des Spektrums eher belächelt oder man hat es für unmöglich gehalten, sowas zu machen. Die AWO hat ein Babyjahr gefordert, Jahrzehnte bevor es eingeführt wurde. Die AWO war aber auch politisch in dem Sinn, dass sie mitdemonstriert hat, wenn es gegen die atomare Aufrüstung ging, die in den 50er Jahren geplant war. Und so zieht sich die politische Aktivität der AWO wie ein roter Faden durch. Und das alles haben die anderen Organisationen nicht so gemacht.
Und wir gehen mal weiter in der Chronik, nämlich es kam die Nazi-Zeit, 1933 das Ermächtigungsgesetz, das Hitler die gesamte gesetzgebende Gewalt übergab. Was geschah mit der AWO und ihren Mitgliedern?
Die AWO wurde von den Nazis einfach okkupiert, wenn man so will. Irgendwann hat man Adolf Hitler zum Schirmherrn der AWO erklärt und gesagt, jetzt seien wirklich nur noch treue Volksgenossen da aktiv. Aber in Wirklichkeit hat die AWO, also die Mitglieder haben da natürlich überhaupt nicht mitgemacht, sondern haben Widerstand geleistet und einige sind dafür auch ins KZ gekommen. Ich nenne nur den Namen Schorsch Buch oder Konrad Arndt. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Wie sah denn der Widerstand aus? Also jetzt, das ist ein Thema, das ist ein dickes Thema, darüber können wir ja gar nicht reden, sondern nur also in Bezug zur AWO. Spielte das noch irgendeine Rolle während der Nazi-Zeit? Oder hat man gedacht, ja, es kommen auch wieder bessere Zeiten und hat sich darauf vorbereitet? Wie war das?
Es hat eine Zeit lang eine Rolle gespielt, insofern sich die Mitglieder, auch der SPD, noch informell getroffen haben, irgendwo im Wald oder privat oder auf einer Rheindampferfahrt. Und das waren ja alles Gründe, die man Schorsch Buch vorgehalten hat und man ihm im Prozess verurteilt hat wegen dieser Aktivitäten.
Ja, also Schorsch Buch hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in diesen Jahren.
Auch deshalb, weil er Vorsitzender der Sozialistischen Arbeiterjugend, SAJ, war. Das bestätigen viele Historiker, dass die eine der am längsten Widerstand leistenden Gruppen im Rhein-Main-Gebiet war. Wobei Widerstand es war schon Widerstand, wenn man sich Flugblätter zugesteckt hat. Es war gefährlich.
Es ist gut, dass du darauf nochmal hinweist und zeigt, wie die Lage damals gewesen ist. Übrigens muss ich mal an dieser Stelle darauf hinweisen, es gibt eine blaue Stunde mit Axel Ulrich über Widerstand in Wiesbaden. Ja. Der kennt ja nun alles und hat viele Bücher geschrieben.
Er kennt die alle auswendig, ja.
Ja, und deswegen ist es sehr gut für alle Interessierten, sich auf der Homepage der Blauen Stunde mal diese Sendung anzuhören mit Axel Ulrich. Also so viel Werbung muss sein, denn der Widerstand in Wiesbaden ist nicht bekannt genug. Deswegen, wer etwas darüber wissen möchte, und gerade jetzt im Januar haben wir auch die Gedenktage zum 27. Januar und so. Also das wollte ich noch sagen. Und dann wollte ich jetzt noch mal eine Musik spielen, obwohl wir noch gar nicht so viel geredet haben. Aber es ist so eine schöne Musik und es ist übrigens auch die Lieblingsmusik, der Lieblingstitel von Achim Exner. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Zu Gast ist der Journalist Manfred Gerber, der sich mit der 100-jährigen Geschichte der AWO Wiesbaden befasst hat. Manfred, wie gestaltete sich der Wiederaufbau der AWO nach dem Krieg?
Die AWO, vorher in der Weimarer Republik, die...
Zieh das Mikrofon ruhig ein bisschen runter.
Ja, okay.
So, ja.
Die wurde von oben gegründet, von der Reichs-SPD, und war eigentlich eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb der SPD. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg anders. Deutschland war bekanntlich geteilt in Besatzungszonen, dann in Bundesländern. Und diesmal hat sich von unten nach oben die AWO wieder gegründet und später dann in der Bundesrepublik zum Samtverband vereinigt.
Worauf wurden die Schwerpunkte der AWO-Arbeit gelegt, auch im Unterschied zur Vorkriegszeit?
Die Vorkriegszeit, die war ja gleichzeitig auch eine Nachkriegszeit. Es waren wieder Verwundete und Hungernde zu versorgen. Die Schulspeisungen, die habe ich ja schon erwähnt, die waren in den Jahren 46, 47 sehr wichtig, und das alles hätte gar nicht funktionieren können, wenn nicht Lebensmittel von den Amerikanern gekommen wären. Das sollte ja zuerst nicht stattfinden, und dann hat aber auf Anregung des früheren US-Präsidenten Herbert Hoover die USA ihre Politik umgestellt. Dem kam auch entgegen, dass sich allmählich abzeichnete, dass sich die Welt, Europa, auch in zwei Blöcke spaltet und man nicht zulassen wollte, dass die Bundesbürger oder damals noch die Bürger der einzelnen Länder, dass die anfällig werden für den Kommunismus.
Es hat auch einen Wandel des Selbstverständnisses bei der AWO gegeben, ja? Oder kam das erst später?
Der Wandel des Selbstverständnisses kam erst in den 50er, 60er Jahren. Die AWO hat sich ja immer in Konkurrenz zu den anderen Sozialverbänden gesehen, und da bestand auch kein gutes Verhältnis. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann begonnen, sich der Caritas nicht anzunähern, sondern sich mit den anderen zu vertragen und zusammenzuarbeiten. Das hängt auch damit zusammen, dass die, in Anführungszeichen, die Mutter der AWO, die SPD, mit dem Godesberger Programm 1959 vom marxistischen Ideen abgerückt ist und den Sozialismus jetzt als dauernde Aufgabe betrachtet hat. Und das hat, und parallel dazu hat sich auch die AWO in diesem Sinn entwickelt, und sie ist dazu übergegangen, immer mehr eigene Einrichtungen zu gründen. Man ist also abgerückt von der Idee, der Staat muss für alles da sein, und hat jetzt selber zunehmend Kitas, 1946 die erste in der Gabelsberger Straße. Heute hat die AWO 9 Kitas und Krippen, 2 Altenpflegeheime, ein Frauenhaus. Das hat man in Eigenregie gegründet und betreibt es in Eigenregie.
Ja, in deinem Buch beschreibst du die AWO als einen mitgliederorientierten Verband, der sich zum mittelständischen Unternehmen entwickelte. Also ist das die Zeit, die du gerade beschrieben hast?
Ja.
Ja?
Ja.
Ab wann wurde sie denn ein modernes Sozialunternehmen, wie du es formuliert hast?
Da kann man keinen Zeitpunkt festmachen. Das war ein Prozess, der sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg entwickelt hat. Da kann man nicht sagen, im Jahr so und so viel war die AWO jetzt ein mittelständisches Unternehmen. Aber wenn man 400-500 Beschäftigte hat, dann darf man sich schon gutes mittelständisches Unternehmen nennen. Und ein Unterschied, der auch typisch ist, während in den Anfangsjahren nach dem Zweiten Weltkrieg alle Einrichtungen und Aktivitäten noch zu einem Drittel aus Mitgliedsbeiträgen finanziert wurde, war das zunehmend in den 60er, 70er Jahren zunehmend anders. Da gab es nämlich staatliche Zuschüsse, es gab bei den Altenheimen gab's Pflegesätze, es gab viele, immer mehr Geldquellen, aus denen man schöpfen konnte, wenn man eine Kita oder ein Altenheim geführt hat.
Was mich besonders interessiert, als ich ein Buch gelesen habe, die Rolle der Frauen. Betrachten wir mal die Entwicklung der Rolle der Frauen. In den frühen Jahren waren sie fürsorgerisch tätig, kümmerten sich um alte, Kranke und Bedürftige, vor allem auch Kinder, und gaben Nähkurse. Taten also das, was damals als typisch weiblich galt. Ab wann gab es denn ein verändertes Rollenverständnis?
Auch das ist wieder ein Prozess, denn man hat auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg Frauen in AWO-Schulen so ausgebildet, dass sie genau diese pflegerischen Aufgaben ausüben konnten, und hat dann allmählich gemerkt, dass Frauen mehr können als das.
Als nur nähen und sticken.
Als nähen und sticken, ja.
Prima, dass man das gemerkt hat.
So, ja. Naja, auch da war die AWO richtungsweisend.
In den letzten Jahren, wer profitierte vor allem von den Aktivitäten der AWO? Wer ist so die Klientel?
In den letzten Jahren?
In den letzten Jahrzehnten. Also wir reden ja über die Entwicklung nach dem Krieg. Ne? Dann hat es Entwicklung gegeben. Ich wüsste gerne, wer ist die Klientel? Du hast ja gesagt.
Foto profitiert von der AWO, haben in erster Linie die AWO-Mitglieder selber. Denn die AWO hatte lange einen festen Rhythmus im Jahresablauf. Fasnachtsveranstaltungen, Straßensammlungen im Frühjahr, Sommerfest im Kurpark. Es gab in den 60er Jahren Sommerfeste der AWO im Kurpark mit 6.000 Besuchern. Und die Einnahmen aus diesem Sommerfest, was mit dem Feuerwerk geendet hat, sind alle sozialen Zwecken zugeflossen. Dann gab es eine Weihnachtsfeier. Im großen Saal hieß er damals noch des Kurhauses. Und dann die Weihnachtsbasare. Und diese Dinge hat man alle organisiert, um Geld für Jugendheime, für Zuschüsse bei Mutter- und Kindkuren und was es so alles gibt. Also insofern haben auch vor allem Frauen profitiert durch die Mutter-Kind-Kuren, die... Die AWO war verbandelt mit dem Müttergenesungswerk, was die Elli Heuss-Knapp gegründet hat, und hat manchmal im Jahr viele, ach, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf.
Brauchen wir nicht die Zahlen. Vergisst man sowieso gleich wieder. Also, man könnte sagen, alles in allem eine Zeit, die sich an die traditionellen Werte der AWO hielt, denen, die wenig oder nichts haben, zu helfen und sie zu unterstützen. Kann man das so sagen?
Ja,
das kann man. Also eine Zeit des sozialen Gewissens. Passend dazu ein Lied, geschrieben von Bertolt Brecht, vertont von Hans Eisler und immer noch aktuell, das Solidaritätslied. Und dann, 96 Jahre später, das. Exorbitant überzogene Gehälter, Luxuskarossen, ungerechtfertigte Minijobs und Ehrenamtspauschalen, Scheinarbeitsverhältnisse, kurz ein Augiasstall, wie Manfred Gerber geschrieben hat, den die neuen Vorsitzenden Wolfgang Hessenauer und Franz Betz ausmisten musste. Ein Skandal, wie es ihn in der AWO Wiesbaden zuvor keinen gab. Manfred, ab wann ist das System Richter aus dem Ruder gelaufen?
Laut meinen Kenntnissen von Ermittlungsbehörden schon, also nicht erst im Jahr 2019, sondern einige Jahre vorher, man muss das angefangen haben, aber Einzelheiten erkenne ich nicht.
Wie lange hast du denn an dem Buch gearbeitet?
4 Jahre.
Vier Jahre. Du hast den Auftrag von Frau Richter erhalten, hast du vorhin gesagt.
Ne? Ja.
Wie lange kanntest du sie schon und welchen Eindruck hattest du von ihr?
Ich hatte einen guten Eindruck. Man konnte mit ihr als Journalist prima zusammenarbeiten. Sie war kenntnisreich, sie war fit, sie hat auch viel, viel Gutes bewirkt. Und dass die AWO ein so großes mittelständisches Unternehmen ist. Das ist ja auch der Ära Hannelore Richter und Wolfgang Stasche zu verdanken. Das Altenpflegeheim Konrad Arndt in Bierstadt. Dann hat man rechtzeitig erkannt, dass das mit dem Sozialheim unter den Eichen, das frühere Anni Langhaus, was es nicht mehr gibt, dass es so nicht mehr weitergehen kann und dass man, nachdem vorher polizeiliche Mängel festgestellt wurden, auch gemerkt hat, es lohnt sich nicht zu sanieren. Wir stellen da lieber eine neue, supermoderne Kita hin. Das sind alles zweifellos auch Verdienste, die man bei allem sonstigen Ärger oder Unmut nicht vergessen sollte.
Ja, und du hast gesagt, 2018 hast du angefangen, für das Buch zu recherchieren. Ja. Du bist ja ein erfahrener Journalist. Wie erklärst du dir heute, dass dir so lange nichts aufgefallen ist?
Warum hätte mir denn was auffallen sollen? Und warum gerade mir? Ich meine, es in anderen Leuten, die hinterher entsetzt waren, ist ja auch nichts aufgefallen.
Nein, aber du bist Journalist. Was? Journalist sind sowieso von Beruf aus neugierig, denn fällt etwas auf, was anderen nicht auffällt. Und du warst ja in ständigem Kontakt mit der AWO, beziehungsweise auch mit der Geschäftsleitung. Deswegen meine Frage.
Ich war eigentlich mehr mit dem AWO-Archiv in Kontakt, weil über die 100 Jahre konnte mir die Geschäftsleitung nichts sagen eigentlich.
Und mit der Geschäftsleitung warst du weniger in Kontakt?
Weniger in Kontakt,
also dir konnte gar nichts auffallen?
Ja, nur mal, wie hätten mir was auffallen sollen?
Ja, ich frage ja nur.
Nee, es ist das gut, dass denen gut geht. Das habe ich schon irgendwie gemerkt, aber da bin weder neidisch noch ein Skandalspürhund.
Fühlst du dich denn jetzt als Aufklärer, der erklären kann, wie diese Günstlingswirtschaft funktioniert hat?
Nee, fühle ich mich nicht.
Nee,
das haben andere besser gemacht. Ich bin auch kein Enthüllungsjournalist. Ich bin Historiker. Und das Kapitel Skandal, was im Buch auch natürlich vorkommt, das beruht auf Recherchen vom Kurier und vom HR und von der FNP und anderen Zeitungen. Also das sind nicht meine Recherchen. Ich bin weder Ermittler noch,
Ja, ist klar. Du hast ja nur geschrieben, steht in deinem Buch, das habe ich ja da zitiert, ja. Ne? Exorbitant überzogene Gehälter, Luxuskarossen, ungerechtfertigte Minijobs und Ehrenamtspauschalen, Scheinarbeitsverhältnisse.
Davon habe ich nichts gewusst.
Das muss ja furchtbar für dich gewesen sein, als du das dann alles mitgekriegt hast.
Ja, war es auch.
Und das war erst dann Ende September 2019.
Ich oder erinnere Anfang mich jetzt 20. nur noch ziemlich an die ersten Wochen des Jahres 2020.
Ja, also du
das
musst
war
ja
furchtbar, ja.
Du musst doch sehr erschüttert gewesen sein. Wo hast du da gearbeitet? Wo hast du so viel Lebenszeit verbracht?
Wo ich gearbeitet habe. Ich habe ja noch andere Arbeiten gemacht, außer für das Abo-Buch zu recherchieren. Mit der Arbeit am Abo-Buch habe ich erst mal ein paar Wochen Pause gemacht. Es wusste auch niemand, ob es die AWO zum Jubiläumsjahr überhaupt noch gibt. Das war alles damals nicht sicher. Und hätten Wolfgang Hessenauer und Franz Betz nicht die AWO in einem Konkursverfahren in Eigenregie gerettet, dann wäre sie vielleicht nicht mehr da. Aber ich habe dann auch bald wieder die Arbeit aufgenommen und habe gesagt, ich führe die zu Ende, ich recherchiere das durch und wenn es die AWO nicht mehr geben sollte, dann findet sich eine andere Möglichkeit, das Buch zu publizieren.
Trotz alledem.
Trotz alledem,
so heißt ja auch.
Und trotz
dein
alledem
Buch, ja.
Ist die AWO für mich nach wie vor ein ganz positiver Verein. Die haben super Mitarbeiter. Ich habe im Laufe meiner Recherchen, ich habe ja auch die Institutionen vorgestellt, ich habe bestimmt mit 20 Kita-Leiterinnen und Erzieherinnen gesprochen und habe alle Kitas lange besucht. Ich war mehrmals im Konrad-Arndt-Haus und habe nicht nur über die jetzt offiziell recherchiert, sondern auch mit Leuten gesprochen, die zu pflegende, ja, Bekannte und Verwandte da hatten. Also ja, die machen alle eine super Arbeit.
Und die haben ja mit der Geschäftsleitung nichts zu tun gehabt.
Die haben mit der Geschäftsleitung nichts zu tun gehabt. Und die waren, Jutta, mit Sicherheit viel mehr erschüttert als ich.
Die Journalistin Birgit Emnet hat im Wiesbadener Kurier ausführlich über die Vorgänge im gemeinnützigen Wohlfahrtsverband AWO berichtet. Dafür ist sie 2021 mit dem renommierten Wächterpreis der Tagespresse ausgezeichnet worden. In der Blauen Stunde vom Mai 21 fragte ich sie nach einer Kurzfassung des Wichtigsten, das sie habe aufdecken können. Was Birgit Emnet antwortete, hören Sie gleich. Und anschließend ein Update. Wie steht es aktuell in Sachen Richter und Co.? Was war das Wichtigste, das Sie haben aufdecken können? Können Sie das ganz kurz fassen?
Das Selbstbereicherungskartell. Also, dass da verschiedene Familienclans drin hängen, nicht nur die oberste Ebene, auch welche drunter, aber ein Selbstbereicherungskartell und im Prinzip auch eine Lebenslüge, würde ich sagen. Weil man nach vorne irgendwas ganz anderes gezeigt hat. Man hat sich als die linken Sozialisten ausgegeben, sogar früher mit heftigen Ausschlägen in Richtung ganz links, Falken und so weiter. Und eigentlich hat man ja ein unglaublich bourgeoises Leben sich erlaubt, und zwar auf Kosten der Allgemeinheit, das muss man mal sagen. Das waren öffentliche Gelder.
Welche Gerichtsverfahren sind noch anhängig? Wie ist der Stand der Dinge im Januar 2023?
Also es sind Gerichtsverfahren noch auf verschiedenen Ebenen anhängig, sowohl die strafrechtliche Ebene, die ja sowieso die ist, die vielleicht öffentlich sogar mit der größten Spannung erwartet wird und wo auch erst wenige Fälle abgespalten wurden, zu denen komme ich gleich noch. Aber die Hauptprotagonisten des AWO-Skandals, das Ehepaar Richter und auch andere aus dem engeren Umfeld, das steht noch in diesem Jahr, wahrscheinlich in diesem Jahr, hoffe ich doch, bevor. Und ansonsten war jetzt vor kurzem spektakulär die Verurteilung des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann vor dem Landgericht Frankfurt, der 21.000 Euro Geldstrafe wegen Vorteilnahme im Amt zahlen muss, weil seine Frau einen überdotierten oder zu hoch dotierten Job hatte und einen Dienstwagen als Kita-Leiterin. Dazu muss man wissen, da gibt es einen Strang nach Wiesbaden, weil Feldmanns Partnerin hatte bereits vorher, bevor sie den in Frankfurt hatte, in Wiesbaden einen Job inne, für den es keine Arbeitsnachweise gibt. Und zwar hat sie hier von November 14 bis September 15 insgesamt 42.000 Euro erhalten. Erst als Teilzeitstelle, dann Vollzeitstelle. Das belegen interne Dokumente. Und dazu kommt noch ein Minijob beim Freundeskreis Robert Kregelhaus. Den hatte sie sogar noch überlappend in ihrer Frankfurter Tätigkeit als Kita-Leiterin. Diese Minijobs waren sowieso ein ganz eigenes Thema. Das ist im letzten Jahr ziemlich hochgepoppt, weil wir auch Unterlagen erhielten, aus denen hervorging, dass es so ungefähr 130 Fälle gab, 80 allein in Wiesbaden, und sich ganz überwiegend um Scheinarbeitsverhältnisse gehandelt hat, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und bei denen wurde zwischen 15 und 2019, das ist der einzige Zeitraum, der zurückverfolgt wird strafrechtlich, wurden ungefähr 1,7 Millionen Euro veruntreut, sagen die Ermittler der Staatsanwaltschaft. Und die Minijobs sind jedoch älter, reichen zurück bis 2004. Da hat der stellvertretende Geschäftsführer, damals noch kaufmännischer Direktor, der Herr Butschu, auch schon einen Minijob gehabt. Aber was aufgefallen war, war, dass Familienangehörige besonders häufig bedacht wurden. Allein die Familie Richter hat 8 Fälle, der wurden 8 Fälle nachgewiesen, darunter bis die 86-jährige Mutter sogar, die also bis zum Alter von 86 mehrere Jahre einen Minijob hatte. Geschwister und Neffen und noch 2 mehr als diese 8, nämlich 10 Fälle, finden sich im Umfeld der Familie Burcu, also des Wiesbadener stellvertretenden Geschäftsführers Murat Burcu. Gegen den läuft ebenso ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue und des Betrugs, wie gegen die Richters auch und den anderen Teile, vor allem des früheren Frankfurter Führungszirkels. Ja, in diesem Jahr kamen bereits 2 Fälle vor den Strafrichter von Wiesbadener Politikern. Das eine ist der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende und Sozialpolitiker Wolfgang Gores, der sich zusammen mit seiner 36-jährigen Tochter vor dem Amtsgericht Wiesbaden verantworten muss. Sein Anwalt heißt Bernhard Lorenz, wie auch der Anwalt des Ehepaares Richter, was natürlich wieder ein besonderer Clou ist, wenn man die kommunalpolitischen Zusammenhänge der Vergangenheit in den Blick nimmt. Also Bernhard Lorenz verteidigt die Richters und auch den Herrn Gores vor den Strafrichtern und auch die Richters als koordinierender Anwalt auch in den anderen Verfahren, zivilrechtlich und arbeitsrechtlich. Ja, also im Fall Gores geht es um Anstiftung und Beihilfe zur Untreue, weil seine Tochter auch ein Scheinarbeitsverhältnis gehabt haben soll oder ist auch eingeräumt, dass sie das hatte und in knapp 3 Jahren als Studentin 53.000 Euro netto kassiert hat, halt nie gearbeitet. In diesem Zusammenhang gab es einen tollen Auftritt von Hannelore Richter vor dem Gericht als Zeugin und da hat sie tatsächlich sich selbst und auch die Angeklagten unter anderem mit der Aussage zu entlasten versucht, sie habe ein ärztlich attestiertes Helfersyndrom, weshalb sie auch manchmal was verpeilt. Sie hätte also verpeilt, dass sie diese Studentin gar nicht beschäftigt hat und es sei ihr durchgegangen. Und dann wollte sie ihr auch nicht gleich kündigen, als sie es mal gemerkt hat und so weiter. Und das ist natürlich, hat zu großer Heiterkeit beigetragen, das ärztlich attestierte Helfersyndrom. Ja, der zweite Politikprozess, der steht noch aus, weil da erst eine Anklage erhoben wurde von der Generalstaatsanwaltschaft gegen den Wiesbadener Sozialdezernenten Christoph Maniora, SPD. Das ist aber bisher noch nicht entschieden, ob das Gericht denn annimmt. Also ist erst die Anklage erhoben. Er muss sich ebenfalls wegen eines vorgeworfenen Scheinarbeitsverhältnisses und Beihilfe zur schweren Untreue in einer Schadenshöhe von rund 100.000 Euro verantworten. Deshalb schwere Untreue, weil über 100.000. Maniora war, wie wir ja schon mehrfach geschrieben haben, Referent der AWO Geschäftsführerin zwischen seinem Studienende 2015 und dem Antritt als hauptamtlicher Stadtrat im Juli 2017. War er über 2 Jahre persönlicher Referent von Hannelore Richter. Das war ein Teilzeitjob von 30 Stunden. In der Zeit hat er Wahlkampf gemacht und war auch Fraktionschef, viel beschäftigter. Also er soll diesen Teilzeitjob laut Ermittlern der Generalstaatsanwaltschaft nicht annähernd erfüllt haben. Außerdem hatte er schon seit 2012 einen Minijob inne, erst bei der AWO selbst und als er dann für die AWO arbeitete, ergo, wechselte man über zum Förderverein Robert Kriegelhaus. Und da soll er auch nochmal zusätzlich Geld bekommen haben. Also erneut ein Minijob als leistungsfreies Zubrot. Das hat er wohl auch schon eingeräumt gegenüber den Ermittlern. Das soll er auch nochmal 10.000 zurückzahlen. Ja, und schließlich weist das Arbeitsgericht im Dezember noch die Kündigungsschutzklage von Hannelore Richter zurück. Die wollte eine Abfindung von 1,7 oder roundabout Millionen. Das wurde zurückgewiesen und sie wurde allerdings im Frühjahr durch Antrag des Insolvenzverwalters bereits zur Rückzahlung einer 750.000 Euro verurteilt, behandelt.
Birgit Emnet, vielen Dank.
Bitteschön.
Soweit zum aktuellen Stand der Dinge, die Gerichtsverfahren betreffend. Und jetzt zurück zu Manfred Gerber, Autor der AWO-Chronik zum 100. Jubiläum. Manfred, siehst du dein Buch als einen Beitrag zur Rettung der verlorenen Ehre der AWO Wiesbaden?
Auf jeden Fall. Und ich bin überzeugt, dass es sich dann auch über das Buch doch rumspricht, dass die AWO ein guter Verein ist. Aber das Buch ist auch ein Geschenk der AWO an die Stadt Wiesbaden, insofern, dass hier Sozialgeschichte aufgearbeitet wird in einem Maß, wie das bisher noch nicht der Fall war. Ich habe allein aus 14 Archiven Fotos mir besorgt. Will die gar nicht alle aufzählen, aber vielleicht nur eins erwähnen. Das Archiv vom Landesamt für Denkmalpflege im Biebricher Schloss. Da fragt jetzt jeder, was hat das Biebricher Schloss mit der AWO zu tun? Das Biebricher Schloss wurde im Krieg schwer zerstört und musste wieder aufgebaut werden. Und die städtischen Arbeiter vom Hochbauamt, die wurden von der AWO verköstigt, damit sie genug Kraft hatten, um das Biebricher Schloss wieder instand zu setzen.
Bei den Mitarbeitern sowie in der Öffentlichkeit hat es einen enormen Vertrauensverlust gegeben. Was ist deine Einschätzung? Was glaubst du, wie lange wird es dauern, diese Verletzung zu heilen?
Es wird wahrscheinlich Jahre dauern. Aber ich habe jetzt auch Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen was bewirkt wird, wenn die AWO im Mai ihre Feier zum 100-Jährigen macht und da der eine oder andere Redner auf dieser Veranstaltung in der Lage sein wird, die positiven Seiten der AWO herauszustellen. Die AWO ist für mich auch deswegen sehr wichtig, weil ich in unserem System diese Mischkultur zwischen freien Trägern, AWO, Caritas, Innere Mission, wie die alle heißen, Rotes Kreuz und staatlichen Stellen, kommunalen Stellen, sowohl die, beim Fall Kitas, die Eltern, als auch die Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, auszuwählen. Ich habe mit Leuten von der AWO gesprochen, mit hauptamtlich Beschäftigten, die haben gesagt, ich könnte nie woanders arbeiten als bei der AWO, weil sie sich mit den Zielen identifizieren.
Und könntest du noch mal ganz kurz zum Schluss sagen, welche Aufgaben hat die neue AWO Wiesbaden in der Zukunft?
Neue Aufgaben? Kann ich gar nichts sagen. Sie wird mit Sicherheit ihre Einrichtungen weiterführen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht mal noch ein zweites Frauenhaus eröffnet wird. Bundesstaatliche Zuschüsse gibt's ja durch das Programm von der damaligen Ministerin Giffey, die das aufgelegt hat für 10 Jahre, dass viel Geld in die Frauenhäuser fließt. Da könnte ich mir was vorstellen.
Das wäre doch ein schönes Projekt. Sind wir wieder bei den
Frauen. Das wäre ein schönes Projekt, zumal es zu wenig Frauenhäuser gibt. Ne?
So ist es. Zum Schluss ein Zitat von Georges Buch, unserem früheren sehr geschätzten und hochverehrten Oberbürgermeister. Und wie schön wäre es, wenn sich alle Sozialdemokraten daran halten würden. Er sagte, ein Sozialdemokrat hat sich vor allem dadurch auszuzeichnen, dass er vom Stamme Gib ist und nicht vom Stamme Nimm. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Kommen, Manfred Gerber.
Danke dir für deine guten Fragen, Jutta. Vielen Dank.
Das Gespräch können Sie wie immer nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Die erste Sendung im neuen Jahr hätte fröhlicher sein sollen, aber das hat nun leider nicht geklappt. Doch im Februar, da wird es ganz anders, dann ist nämlich die Sängerin, Autorin, Schauspielerin und Entertainerin Ulrike Nerath bei uns zu Gast. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem absoluten Lieblingslied von Ulrike Nerath und sie singt es jetzt irgendwo auf der Welt.